Ihr Lieben, ich finde, das Schwierige am Glauben oder das Ermüdende manchmal ist, dass es von Anfang bis Ende etwas Übernatürliches ist. Im Glauben geht es um etwas, was dir nicht verfügbar ist. Es geht um Gott, den lebendigen Gott. Im Glauben geht es um eine Beziehung zu diesem Gott, der uns in Jesus begegnet. Und du bist es gewohnt, dass du die Dinge in der Hand hast, dass du planen kannst, dass du durchführen kannst. Und wenn du heute Nachmittag jemanden besuchen willst, dann rufst du da vielleicht vorher an, fragst, ob sie oder er da ist, und wenn das so der Fall ist, dann fährst du dahin. Und die Dinge sind verfügbar, du machst, du tust. Aber im Glauben ist dir gar nichts verfügbar. Zumindest nicht, wenn es um den Glauben geht, den wir verkündigen. Der Glaube, der wirklich dein Herz erobert. Der Glaube, bei dem du erfährst und weißt, dass der allmächtige Gott in deinem Leben ist, dass er dein Vater ist. Der Glaube, der dein Herz berührt, der ist nicht machbar. Und als Jesus gefragt wurde, wie macht man das denn? Wie kommt man denn zu diesem Glauben? Da sagt Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3, könnt ihr das nachlesen, da sagt Jesus, du musst von oben her neu geboren werden. Ansonsten kannst du das nicht erleben. Du kannst warten, du kannst deine Hände ausstrecken, du kannst dein Herz ausstrecken. Aber das, worum es geht, kannst du nicht machen. Das ist wie, wenn du ein Feuer machst, und im Zeltlager haben wir das wieder und wieder gemacht. Du kannst erstmal diesen Reisig holen und dann kannst du Holz aufstapeln. Aber irgendwann muss jemand kommen, der das Ganze anzündet. Und so ist es im Glauben auch. Du musst nicht untätig sein. Natürlich kannst du etwas tun. Aber die Flamme, die entzündet wird, die muss von oben kommen. Das ist im Übrigen das, was zu Pfingsten geschehen ist. Dass Gottes Flammen von oben kamen und die Herzen der Menschen erreicht hat. Es ist dir nicht verfügbar. Gott ist dir nicht verfügbar. Gott kannst du nicht kontrollieren. Und das macht es so schwer für uns. Du kannst dich fallen lassen, du kannst vertrauen. Vertrauen, obwohl du nicht siehst. Abraham wird der Vater des Glaubens genannt und wir sehen, er hat Jahre gebraucht, 24, 25 Jahre, um wirklich zu vertrauen. Und immer wieder musste Gott ihn ermutigen auf diesem Weg, ihm Zeichen geben. Und wenn ihm der Glaube ausgegangen ist, dann hat er nachgeholfen und hat sich gedacht, hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Und davon handelt unser heutiger Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Abraham und seiner Frau ist ja verheißen worden, aus dir, heißt es, Abraham wird ein großes Volk hervorgehen. Und das kann logischerweise nur der Fall sein, wenn seine Frau Sarah, wenn sie ihm einen Sohn gebiert, zur Welt bringt. Und dieser Sohn bleibt aus. Er bleibt über Jahre, bleibt er aus. Kapitel 16. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Und so sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen und ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, da begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Und da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen und seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Und Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Und da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Und da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Und da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Und du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft, und seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Und Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Und darum nennt man jenen Brunnen Be'er Laharoi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Und er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. Und Abraham war damals 86 Jahre alt. Er hatte die Zusage bekommen: Deine Frau Sarah wird schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären. Aber diese Zusage war auf biologischem Weg schon gar nicht mehr möglich. Denn Sarah war bereits viel zu alt. Also blieb Abraham nur das, auf ein Wunder zu warten. Auf das, was er selber nicht tun konnte, was biologisch unmöglich war, auf das, was von oben kommt. Ein Wunder, ein Eingreifen Gottes. Eine Zeit lang hält er das auch aus. Monate, Jahre, aber dann wird es immer enger. Immer enger. Wenn jetzt nicht bald was geschieht, wie soll es werden? Hält Gott sich wirklich an sein Versprechen, an seine Verheißungen? Und in dieser Situation ist es seine Frau, die ihm einen Vorschlag macht. Sie hat eine Leibmagd, eine Sklavin, die nur für sie da ist. Vielleicht damals, als sie in Ägypten waren und der Pharao sie und dort weggescheucht wurden, vielleicht hat sie dort bekommen. Jedenfalls ist sie nur für sie da. Und Sarah schlägt vor: Schlafe mit meiner Sklavin. Und wenn sie ein Kind bekommt, ist es so, als wenn ich es bekommen hätte. Das ist für uns total abgefahren, aber wir müssen uns vorstellen, dass das damals nichts Ungewöhnliches war. Der Vorschlag an sich hat nichts Verwerfliches. Das war damals so üblich. Man hat Schriften gefunden, der Kodex Hammurabi etwa, wo das nochmal geregelt wird und gezeigt wird. Und ihr habt das auch im ersten Buch Mose, Kapitel 30, zwischen Rahel und Jakob, da ist es genau dasselbe. 1. Mose 30, Vers 3 heißt es, da sagte Rahel: Hier hast du meine Dienerin Billa. Schlafe mit ihr, damit sie an meiner Stelle ein Kind bekommt. Und wenn sie es auf meinem Schoß zur Welt bringt, dann ist es wie mein eigenes. Das heißt, wenn die Sklavin das Kind gebiert und auf den Knien der Herrin, dann ist es so, dann gilt es so, als wenn die Herrin das Kind bekommen hätte und darf es ihr eigenes nennen. Ziemlich seltsam für uns, aber nichts Anstößiges. Da liegt nicht das Problem. Das Problem liegt hier darin, nicht in dem Handeln an sich, sondern dass Abraham, indem er sich darauf einlässt, den Weg des Glaubens verlässt. Das ist die eigentliche Not. Er wartet nicht länger auf ein übernatürliches Eingreifen Gottes, sondern er nimmt die Dinge lieber selbst in die Hand. Er regelt es lieber selbst. Nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also Abraham hat an der Stelle nicht gelogen, nicht betrogen, er handelt nicht egoistisch und nicht unmoralisch. Alles, was er macht, ist absolut okay und ist für damalige Verhältnisse üblich. Das einzige Problem ist, es ist nicht der Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat. Es ist nicht das, was Gott ihm gesagt hat. Es ist nicht Gottes Wille. Und wenn es 1000-mal okay ist, ist nicht das, was er ihm verheißen hatte. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn Gott dir einen Weg gezeigt hat, wenn er dir zumutet, zu vertrauen, zu glauben, wenn er dir sagt, dass er für dich sorgen wird und wenn er dir etwas verheißt, dann wird er es auch tun. Denn das ist eine Verheißung Gottes. Gott hat sich schon festgelegt, das zu tun, was er gesagt hat. Und manchmal zerreißt es uns und ist die Spannung so groß und ist es nicht mehr auszuhalten und man wartet und man wartet und man fragt sich, wann tust du denn endlich etwas? Und dann gehen Monate hin, vielleicht Jahre und du beginnst den Glauben zu verlieren und du möchtest nachhelfen. Aber Gott steht zu seinen Verheißungen. Es führt meistens zu Schaden, wenn wir meinen, dem Nachhelfen zu müssen. Aber die Versuchung ist da und sie ist groß. In der Gemeinde etwa, ihr Lieben, alles, was eine Kirche ausmacht, alles, was Gemeinde bedeutet, muss von oben kommen. Also, dass Menschen wirklich Jesus im Herzen haben, dass sie ihm nachfolgen, dass sie frei werden, dass der Geist Gottes dich führt, dass da etwas ist am göttlichen Feuer in deinem Leben, das muss doch von oben kommen oder es geschieht gar nicht. Das ist nicht verfügbar. Versteht ihr? Wir können Gemeinde versuchen zu bauen. Also wir können Programme abspulen, wir müssen auch gar nicht untätig sein. Wir können vieles tun und machen. Aber das Entscheidende ist nicht verfügbar und es muss von oben kommen. Und dann heißt es zu beten, Herr, dein Reich komme. So hat es Jesus uns gelehrt. Und manchmal, wenn so wenig geschieht, dann wird das Warten unerträglich. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich zum dritten Mal beworben für ein Studium. Ein Studium für soziale Arbeit. Beim ersten Mal habe ich meine Unterlagen zu spät eingereicht. Ich war einen Tag zu spät dran. Beim zweiten Mal habe ich gebetet, Herr, ich weiß nicht, ob das dran ist, ich gebe dir das jetzt und wenn das nicht dran ist, dann kannst du machen, dass ich gar nicht angenommen werde. Und so kam es und ich wurde gar nicht angenommen. Dieses Jahr habe ich mich zum dritten Mal beworben und ich habe nicht mehr gebetet. Also kaum noch. Und ich habe fest damit gerechnet, dass das funktioniert. Meine Chefin hat mir noch eine Empfehlung geschrieben und ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, um studieren zu können, soziale Arbeit. Mit dem Ziel, dass ich das irgendwie irgendwann mal ganz machen kann. Und am besten mit meiner Frau gemeinsam. Irgendwo, wo wir gemeinsam tätig werden können. Das Schöne an der sozialen Arbeit ist, du kannst etwas bewirken. Und es gibt allerdings einige Niederlagen auch, aber es gibt auch sichtbare Erfolge. Du musst nicht auf Übernatürliches warten, auf das, was von oben kommt, was dir nicht verfügbar ist. Und ihr Lieben, es ist völlig legitim, sich auf ein Studium zu bewerben, und daran ist nichts Verwerfliches, das machen viele Tausende auch in diesen Wochen und Monaten. Daran ist nichts Verwerfliches, das Problem ist nur, es ist nicht meine Berufung. Wenn ich überhaupt je eine göttliche Berufung gehört habe, dann ist es eben die, in einer Gemeinde Pastor zu sein und nicht etwas anderes. Und darauf, dann bleibt es mir also nur darauf zu vertrauen, dass Jesus mich gebraucht, entgegen allen Gesetzen der Vernunft, der Psychologie und auch der Biologie. Wenn man sich entscheidet, eigene Wege zu gehen, dann entsteht daraus oft ein größerer Schaden. So ist es hier bei Abraham in dieser Geschichte. Das erste Problem ist im Übrigen das, dass Abraham seine Verantwortung nicht übernimmt. Wenn ihr das nochmal nachlest, seine Frau kommt zu ihm und sagt, du hast die Verantwortung. Und ich erwarte von dir, dass du jetzt das zwischen mir und meiner Magd regelst. Und was macht er? Er kümmert sich nicht drum. Er schiebt es weg. Und er sagt, pass mal auf, Frau, das ist deine Sklavin. Habe ich doch nichts mit zu tun. Kümmer du dich darum. Und das ist eine Not, die man bis heute immer wieder erleben kann. Das heißt, wenn ich als Ehemann und als Vater mich vor der Verantwortung drücke, die ich habe, dann entsteht daraus Schaden. Entweder zum Beispiel in der Erziehung, dass ich sage, ey, pass auf, Frau, du Höhle, ich Mammut. Also, ich arbeite und du bitteschön kümmerst dich um alles andere. Und dann ziehen sich Männer aus ihrer Verantwortung heraus und es entsteht Schaden. Hier ist es eine ganze Kette. Also, die Sklavin Hagar verletzt ihre Herrin. Als die merkt, sie ist schwanger und meine Herrin ist es nicht, da fängt sie an, auf sie herabzusehen und sie herablassend zu behandeln. Daraufhin beginnt Sarah, ihre Sklavin, zu hassen. Und es heißt, sie lässt sie die niedrigsten Arbeiten machen. Also auf dem Zeltlager wäre das dauerhaft Kloputzen entweder. Immer schön erniedrigen, immer die Drecksarbeit machen lassen. Und sie triezt sie, wo sie nur kann. Abraham, haben wir schon gesagt, Abraham hält sich aus allem raus, sagt, ist deine Sklavin, mach du mit ihr, was du willst. Und daraufhin flieht Hagar in die Wüste. Und sie ist ohne Perspektive. Ohne Perspektive. Für sich und für das Kind. Eine ganze Kette entsteht daraus, dass die beiden nicht haben warten können auf Gottes Eingreifen, sondern dass sie dachten, ein bisschen nachhelfen schadet ja nicht. Ich komme zum Schluss. Manchmal bedeutet, oder was heißt manchmal? Glauben bedeutet immer, zu warten und zu hoffen auf Gottes Eingreifen. Aber manchmal bedeutet es, lange zu warten und auszuharren und auszuhalten, bis Gott das tut, was er versprochen hat. Und das halten wir nicht immer aus. Erstaunlich ist es, wie Gott hier reagiert. Dass er auch an dieser Stelle seinen Bund nicht aufkündigt, nicht Schluss macht und sagt, Leute, ich habe alles investiert. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe euch Zeichen gegeben. Aber ihr konntet es nicht aushalten. Ihr musstet es ja wieder selbst versuchen. Bitte schön, dann macht doch euren Mist ganz alleine. Nein. Wir haben das vorhin übrigens in dem Glaubensbekenntnis gesungen, dass Gott barmherzig ist und gnädig ist. Ich weiß nicht, wie oft du schon hingefallen bist auf dem Weg des Glaubens. Vielleicht sitzt du auch hier voller Zweifel und Fragen und empfindest, Ich suche, ich frage, aber ich verstehe diesen Gott nicht. Vielleicht hast du so Schweres erlebt, dass es dir schwerfällt zu vertrauen. Auf dem Weg des Glaubens, vielleicht ist dein Herz zugeschüttet. Und Gott ist barmherzig. Gott verlangt nicht von dir, dass du Vertrauen per Knopfdruck erzeugst, sondern er führt dich einen Weg über Monate, über Jahre. Und wenn du Umwege wählst, dann geht er dir nach. Und er lässt dich nicht los. Und er sieht dich und erkennt dich. Und wenn es etwas gibt, was du lernen kannst und sehen kannst an dieser Geschichte, auch von Abraham, wie gesagt, den wir Vater des Glaubens nennen, dann siehst du, dass es im Glauben immer wieder Niederlagen gibt. Immer wieder Niederlagen. Und Gott bleibt dran. Gott steht zu seinen Verheißungen. Und er bricht seinen Bund nicht. Und auch Hagar wird noch gesegnet. Sie bringt einen Sohn zur Welt, Ismael, und aus ihm wird ein großes Volk hervorgehen. Und nach islamischer Tradition ist dieser Ismael der Vater der Araber. Und es heißt hier, er wird wie ein Wildesel sein. Und das ist nicht erniedrigend gemeint, sondern anerkennend. Das heißt, hier ist jemand voller Kraft und Unabhängigkeit. Jemand, den man nicht so leicht einfangen und unterkriegen kann. Und auch aus ihr wird ein großes Volk hervorgehen, heißt es. Und Gott lässt diese Frau nicht alleine. Aber immer wenn Abraham seinen Sohn sieht, immer wenn Abraham diesen Ismael sieht, hat er vor Augen, das ist nicht der Sohn, der mir verheißen wurde. Und das heißt für uns, auf den Isaak zu warten, den Gott dir gibt, ist immer besser, als den Ismael zu wählen, den du dir selber nimmst. Amen.